Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle, die hier im großen Saal sitzen, im alten Zentrum oder anderswo über den Livestream mit uns verbunden sind und hier gemeinsam Gottesdienst feiern. Heute endet die Predigtreihe Einfach Weihnachten mit Einfach losgehen. Einfach losgehen. Wenn ich heute Nachmittag zu meinen Kindern sage, zieht eure Schuhe an, eure Jacken, wir gehen los. Welche Frage kommt dann zuerst? Wohin? Genau, dann kommt die Frage, wohin? Losgehen braucht ein Ziel. Ohne Ziel wird losgehen schwierig. Bei Losgehen denke ich immer an Abraham. Auch wenn ihm das Land erst noch gezeigt werden musste, hat er sich auf den Weg gemacht. Das Ganze hatte für Abraham einen Sinn und darüber hinaus lag auch noch eine Verheißung. Aber was war das Entscheidende, dass Abraham losgehen konnte? Gott hatte zu ihm gesprochen. Einfach losgehen. Wenn das so einfach wäre. Wer in seinen Kalender schaut, findet am 6.1. einen Feiertag unter dem Namen Heilige Drei Könige. Und im Kirchenkalender steht dagegen das Fest Epiphanias. Und der Begriff Epiphanias stammt aus dem Griechischen und meint die Erscheinung des Göttlichen in der menschlichen Person Christi. Und ich habe das selber nicht gewusst, ich habe es nachgelesen, Epiphanias ist das zweitälteste Fest der Christenheit. Es ist nach Ostern das zweitälteste Fest und es geht auf die Tradition der Ostkirche zurück, die im 2. Jahrhundert dieses Fest begonnen hat. Und die Ostkirche feiert ja heute noch am 6.1. praktisch die Geburt Christi. Und im theologischen Zentrum von Epiphanias steht die Verkündigung von drei Geschichten und die sollen sich alle an diesem 6.1. zugetragen haben. Das ist zum einen die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem, dann die Taufe Jesu am Jordan durch Johannes und Jesu erstes Wunder, die Umwandlung von Wasser in Wein auf einer Hochzeit in Kana. Einfach losgehen. Warum? Weil Gott spricht. Und wir möchten heute Morgen anhand der Weisen aus dem Morgenland drei Wege betrachten, wie Gott zu Menschen spricht und wie diese dann losgehen. Dazu lesen wir unseren Bibeltext aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Sie werden auch angeschlagen. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, dann sagt mir es wieder, dass auch ich komme, es anzubeten. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wie kaum ein anderer Text ist Matthäus 2 in unserer Vorstellung überfrachtet mit Traditionen und zum Teil auch falschen Vorstellungen. Wir haben diesen Bibeltext in der Kinderkirche am ersten Advent durchgenommen und sind auch ein paar Kinder da, Benjamin, Sarah, Raphael, Maria, Tabea, die haben auch, waren auch damit dabei. Und wir hatten mit den Kindern zu Beginn der Kinderkirche ein Spiel durchgeführt. Die Frage war, welche Aussage entstammt der Bibel und welche Aussage ist ein Mythos? Zum Beispiel, waren es wirklich drei Könige? Haben die Weisen Jesus im Stall besucht? Waren Josef, der Esel und der Ochse anwesend? Es ist gut, dass wir die Bibel haben. Und wie schnell übernehmen wir einfach Bilder und Vorstellungen und Erzählungen? Schauen wir in unseren Text. Der Abschnitt beginnt mit einer Einordnung. Als Jesus in Bethlehem geboren war. Wir erfahren von Jesus lediglich, dass er geboren war in Bethlehem. Zu dem genauen Alter von Jesus bei der Begegnung mit den Weisen in dieser Geschichte erfahren wir nichts. Aber es ist davon auszugehen, dass es nicht mehr die Nacht war, in der die Hirten den Neugeborenen besuchten. Es ist sogar naheliegend, dass Jesus schon einige Wochen oder Monate alt war und von einer Krippe und einem Stall ist in unserem Text keine Rede. Zudem kommt dazu, dass Jesus sehr schnell nach dem Besuch der Weisen fliehen musste. Aber nach dem Bericht von Lukas wurde Jesus am achten Tag beschnitten und am 40. Tag im Tempel in Jerusalem dargestellt. Also zumindest so lange musste die heilige Familie in Bethlehem bleiben und gewesen sein. Und kurz nach dem Besuch der Weisen mussten sie dann fliehen vor dem Massaker der Soldaten des Herodes. Kommen wir zum Herodes. Zu der Zeit hat Herodes der Große, der hat gelebt von 73 vor Christus bis 4 vor Christus und war von den Römern als König eingesetzt über Juda und regierte von Jerusalem aus. Und Herodes war ein machtbesessener Mensch und aus Furcht, dass ihm die eigenen Kinder seinen Thron streitig machen können oder könnten, ließ er sogar seine erste Frau und die gemeinsamen Söhne hinrichten. Zu den Weisen. Im griechischen Urtext steht Magoi, Magier. Man muss darunter Wissenschaftler der damaligen Zeit verstehen. Sie waren persische oder babylonische Sternkundige und Priester, die die uralten babylonischen astrologischen und astronomischen Überlieferungen fortsetzten. Es waren Weise, Magier, keine Könige. Wir wissen lediglich, dass es mehrere waren. Von wie vielen ist in unserem Text auch keine Rede. Erst im 3. Jahrhundert hat der Theologe Origenes von den drei Geschenken auf drei Personen geschlossen. Die Weisen kamen aus dem Morgenland vom Osten. Gemeint ist das Zweistromland Babylon, das heutige Irak. Und damals war es ein Zentrum der Wissenschaft und Kultur. Von dort aus machen sich die Weisen auf den Weg. Einfach losgehen. Warum? Was hat sie veranlasst dazu? Sie sahen seinen Stern. Wir lesen im Vers 2. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Was für einen Stern sahen sie? Es gibt da unterschiedliche Theorien darüber, welchen Stern man damals gesehen haben könnte. Die wahrscheinlichste Theorie lautet, dass der Stern über Bethlehem eine Planetenkonjunktion, also eine besonders enge Begegnung zweier Planeten war. Von der Erde aus gesehen erstrahlte dieser gemeinsam wie ein sehr heller Stern. Und tatsächlich bewegte sich 7 vor Christus zwei Planeten, nämlich Jupiter und Saturn, nahe aneinander vorbei. Und diese große Konjunktion fand im Sternbild der Fische statt. Jetzt muss man dazu wissen, dass damals in Babylon galt, das Sternbild der Fische war das Sinnbild für Judäa. Jupiter galt als Königsplanet und Saturn stand für das Volk Israel. Aus dieser Konstellation dieser Planeten schlussfolgten die Weisen. Ein neuer König für Israel ist in Judäa geboren. Wie sprach Gott zu ihnen? Gott gebraucht den Stern, er gebraucht die Natur und die Naturgesetze. Das Erscheinen des Sterns war das Ereignis, das die Weisen aufmerksam machte und zum Losgehen bewegte. Gott sprach sie so an, wie sie es verstehen konnten. Er sprach in ihre Lebenswelt hinein. Er sprach zu ihnen durch die Dinge, mit denen sie sich wissenschaftlich beschäftigten. Durch das Auftreten des Sterns bewegte Gott die Weisen zum Losgehen. Und sie machen sich auf nach Jerusalem. Es war naheliegend, den neugeborenen König der Juden in Jerusalem am Königshof zu suchen. Die Weisen kamen also nach Jerusalem und fragten nach. Ihre Frage hat Eindruck in Jerusalem gemacht. Sie kamen sogar bis vor den König Herodes. Sie wurden ernst genommen und gehört. Denn wie reagierten die Menschen in Jerusalem? Im Vers 3 steht, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Warum erschrak Herodes? Er wollte keine Konkurrenz haben. Er wollte der König bleiben. Und jetzt ist ein neuer König geboren. Es leuchtet ein, dass er erschrocken war. Aber nicht nur er, sondern auch ganz Jerusalem erschrak. Warum? Fürchteten sie vielleicht die Reaktion von Herodes? Oder war es noch etwas anderes? Herodes zumindest nahm die Anfrage der Weisen ernst und er half bei der Suche nach dem neugeborenen König. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die Frommen der damaligen Zeit standen Herodes zur Hilfe und teilten ihm ihr Wissen mit. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du Bethlehem im Lande Juda bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Herodes nahm die Information auf, ging wieder auf die Weisen aus dem Morgenland zu und schickt sie mit einem Auftrag los und log. Worin bestand die Lüge? Er hat ihnen gesagt, wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Aber später hat er seine Soldaten geschickt und die ganzen Kinder umgebracht. Mich verwundert diese Stelle sehr. Herodes nimmt die Aussage der Weisen ernst. Er erschrickt. Er geht auf die Elite in Jerusalem zu, holt Rat ein. Und dann schickt er die Weisen nach Bethlehem. Er macht sich selber nicht auf den Weg. Er schickt keine seiner Vertrauten. Er schickt keine seiner Diener. Er schickt keine seiner Soldaten. Doch nicht nur Herodes, sondern auch die Hohenpriester und Schriftgelehrten blieben in Jerusalem. Dabei ging es doch um ihren großen König, der hier möglicherweise gekommen war, nicht ein vom Kaiser in Rom eingesetzter König wie Herodes. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten kannten die jüdischen Schriften. Sie kannten die Worte des Propheten Micha, die auf Bethlehem hinweisen. Und ganz bestimmt kannten sie auch alle anderen Verheißungen, die auf das Kommen des Messias hindeuten. Wir haben gemeinsam den Psalm 72 gebetet. Kam den Hohepriestern und Schriftgelehrten bei diesen Ereignissen nicht auch die Verse 10 und 11 in den Sinn? Ich lese sie nochmal. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Oder kamen ihnen auch die Worte des Sehers Bileam, die in 4. Mose 24 die Zukunft verheißen, nicht in den Sinn? Ich sehe ihn aber nicht jetzt. Ich schaue ihn aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Diese Stelle im Matthäus 2 macht mich beim Lesen immer auch etwas traurig. Die Hohenpriester und Schriftgelehrte kennen die ganzen Verheißungen, bleiben aber in Jerusalem. Wie schade. Aber die Weisen, die Wissenschaftler aus einem fremden Volk, sie gingen nach Bethlehem. Sie ließen sich durch das Nichtmitkommen der Elite in Jerusalem nicht vom Weg abbringen. Gott redete zu den Weisen durch sein Wort, festgehalten in der Schrift. Aber Gott gebraucht auch Menschen dazu. Die Frommen, die Hohenpriester und Schriftgelehrten wussten um die Verse aus dem Propheten Micha. Sie zeigen den Ort und damit den Weg nach Bethlehem. Von wem aber erfuhren die Weisen diese Botschaft? Gott sprach zu ihnen durch den gottlosen Herodes. Er übermittelte den Weisen die Botschaft, wo der neugeborene König zu finden war. Wie sprach Gott zu ihnen? Die Weisen hörten Gottes Reden nicht nur im Aufkommen des Sternes, sondern auch in den überlieferten Schriften des jüdischen Volkes, und sie folgten dem Reden. Einfach losgehen. Die Weisen gingen weiter nach Bethlehem. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Der Stern hatte die Weisen aus dem Osten geführt. Es ist interessant, in Jerusalem steht nichts von einem Stern geschrieben. Der Stern scheint in Jerusalem verschwunden zu sein. Die Weisen haben sich ja auch durchgefragt. Aber als sie sich auf den Weg nach Bethlehem machen, erscheint wieder der Stern. Sie wurden hoch erfreut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Phänomen für die Weisen noch wissenschaftlich erklärbar war. Der Stern wanderte vor ihnen her und blieb dann über dem Ort stehen, wo Jesus, wo das Kind war. Aber Gott benutzt auch in diesem Fall wieder das, was ihnen am vertrautesten war, die Sternkunde, um ihren Weg zu bestätigen. Die Weisen kamen zu Jesus, dem Grund ihres Losgehens, das Ziel ihrer Reise. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Auch wenn Bethlehem eine kleine Stadt war, der Stern führt sie direkt bis zu diesem Haus, wo Jesus mit seiner Mutter war. Und was brachten sie Jesus? Und sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zuallererst bringen sie sich selbst. Sie sind dort. Sie beten Jesus, den König der Juden, an, auch wenn dieser König noch die Gestalt eines Babys hatte. Es ist nicht unglaublich, dass Jesus schon in der Gestalt eines Babys solch eine Ausstrahlung hatte. Und sie haben natürlich auch die bekannten Geschenke mit dabei, Gold. Und Gold steht in der Bibel für die Herrlichkeit, Gerechtigkeit, die göttliche Vollkommenheit. Wir sehen das am Beispiel der Bundeslade, bei der selbst die Tragestangen mit Gold überzogen wurden. Der Weihrauch nahm im israelitischen Gottesdienst einen wichtigen Platz ein, als Räucherwerk bei unterschiedlichen Opfern. Das ist ein Bild für die Beziehung Gott-Mensch in diesem Gottesdienst, über die Opfer wieder mit Gott in Verbindung zu treten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das Dritte, die Myrrhe, ist ein wohlriechendes Harz, das jedoch sehr bitter ist und schon hier auf die Leiden Jesu hindeutet, auf die Leiden bis zum bitteren Tod am Kreuz. Aber damit ist unser Bericht nicht zu Ende. Es geht weiter. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wir sehen es auch in dem Bild hier. Wie? Sie gingen wieder weiter. Sie gingen weg vom Ziel ihrer Reise, vom angekündigten König, vom König des Universums. Endlich hatten sie gefunden. Wollten sie nicht lieber bei ihm bleiben? Es ist schon erstaunlich, sie haben einen langen Weg auf sich genommen, hatten in Jerusalem gesucht, in Bethlehem den König gefunden, haben ihn angebetet und die Geschenke überreicht und jetzt geht es wieder weiter. Warum? Wir wissen es schon. Gott hat wieder zu ihnen gesprochen. Zu Beginn des Vers 12 steht: Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Noch einmal sprach Gott zu den Weisen und wieder auf eine andere Art. In einem Traum wies er sie an, nicht zu Herodes zurückzukehren und ihm Bericht zu erstatten. Sie sollten sich auf einen anderen, auf einem neuen Weg weitergehen. Und Gott lässt sich nicht festlegen, wie er spricht. Er kann auf so unterschiedliche Art und Weise zu Menschen sprechen. Und die Weisen kehren um, gehen zurück in ihr Land. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, was haben sie denn mitgenommen? Haben sie verstanden, dass dieses Kind der Retter der Welt ist? Haben sie in diesem Kind den König, auch ihren König, gesehen? Wir wissen es nicht, die Bibel schreibt davon leider nichts. Und dennoch scheint diese Begegnung mit diesem Kind in ihnen etwas verändert zu haben. Jedenfalls können sie jetzt neue Wege gehen. Und ich bin mir sicher, dass sie diese Begegnung mit Jesus auch mitgenommen haben, zurück in ihre Heimat. Gott sprach auf unterschiedliche Art und Weise zu den Weisen aus dem Morgenland. Und sie machten sich dreimal auf den Weg, dreimal losgehen. Aus dem Morgenland, aus Jerusalem, aus Bethlehem. Wie sieht das bei uns, bei dir und bei mir aus? Auf welchem Weg bist du? Wie spricht Gott zu uns? Bist du gerade auf der Suche nach Gott? Du siehst vielleicht keinen Stern, aber andere Dinge oder bestimmte Erfahrungen stärken die Ahnung in dir, dass es einen Gott geben muss und dass das etwas auch mit dir zu tun hat. Und wir lesen im Römerbrief im Kapitel 1, Vers 20, kommt ja auch dieses bekannte Wort, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Wir haben über diesen Tag und auch über diesen Bibeltext auch in der Familie gesprochen. Und haben wir einfach auch geredet, was ist da passiert, wie ist es. Und es war interessant, mein Vater hat eine Geschichte von sich erzählt, die ich so auch nicht genau kannte. Und man muss dazu wissen, mein Vater war Chemielehrer und hat sich sehr viel mit dem Aufbau der Atome beschäftigt. Und zu dieser Zeit war sein Christsein ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und bei dem Bau der Atome, mit dem er sich beschäftigt hat, da kann man letztendlich auch nicht erklären und abbilden, wie das genau ist. Man kann sich nur mit Modellen behelfen. Und dies war für meinen Vater die Bestätigung. Es muss einen Gott geben, den man auch nicht direkt erklären kann. Das war für ihn die Bestätigung, es gibt diesen Gott, weil man auch diesen Atombau nicht erklären kann. Gott hat ähnlich wie bei den Weisen aus dem Morgenland eingegriffen bei meinem Vater, einen Startpunkt für einen lebendigen Glauben gelegt, der letztendlich auch zum Eintritt in unsere Brüdergemeinde geführt hat. Auf welchem Weg bist du? Sitzt du gerade hier und die Beziehung zu Jesus scheint unterbrochen? So wie bei den Weisen, die in Jerusalem den Stern nicht mehr sahen und Jesus dort nicht fanden, obwohl die Hohenpriester und Schriftgelehrte in Jerusalem mit all ihrem Wissen waren? Oder bist du vielleicht eher wie die Schriftgelehrten und die Hohenpriester? Du weißt unendlich viel über Gott, machst dich aber nicht auf dem Weg, ihm wirklich zu begegnen, weil du keine Erwartung mehr hast, weil du nicht damit rechnest, dass Gott durch die wohlbekannten Worte in seiner Schrift in dein Leben heute spricht, weil dir in Jerusalem nichts fehlt? Oder geht es dir wie den Weisen, die in Bethlehem Jesus anbeten, die Beziehung mit Gott erleben? Vielleicht ist es an der Zeit, nicht nur die gewohnten, sondern unbekannte neue Wege zu gehen, weil du von Gott Anweisungen bekommen hast, weil Gott dich neue Wege führen will. Pavel Davidjuk, der Leiter von Licht im Osten Ukraine, hat in der letzten Leo Aktuell Zeitschrift geschrieben vom grünen Rasen. Und er schreibt, wie er zu Hause in der Ukraine seinen Rasen mäht. Ich möchte ihn jetzt hier zitieren. Während ich so vor mich hin mähte, geht mir ein Gedanke durch den Kopf. Wie schaffen Menschen es, alles, was sie sich über viele Jahre aufgebaut haben, ihre Gemeinde, ihre Freunde, ihren Besitz, alles, was sie haben, zurückzulassen und in ein fremdes Land in die Mission zu gehen, ins Ungewisse, nach Afrika zum Beispiel. Das ist doch schwer. Wenn Gott mich jetzt auffordern würde, zu gehen, wie würde ich reagieren? Wäre ich dazu in der Lage? Nein, nicht, dass ich an irdischen Gütern hänge, aber eine so drastische Lebensveränderung? Ich mähe weiter. Wahrscheinlich hat nicht jeder eine solche Berufung, denke ich, erleichtert. Gott hat verschiedene Aufgaben für die Menschen. Ich verdränge den Gedanken an Afrika und mähe weiter. Seitdem ist nicht viel Zeit vergangen. Jetzt bin ich weit entfernt von meinem Zuhause. Die Ukraine ist von einem ungerechten, abscheulichen Krieg mit all seinen Schrecken heimgesucht worden. Auf welchem Weg sind wir? Bist du und ich? Egal, auf welchem Weg du bist, in den Bildern unseres Bibelabschnittes, ob im Morgenland, in Jerusalem oder in Bethlehem, Gott kennt deinen Weg. Salomo hat festgehalten in Sprüche 5, Vers 21, und der Fritz Deininger hatte die vor ein paar Tagen hier auch erst vorgelesen, eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn. Gott sieht dich, er kennt deinen Weg. Und wenn wir nicht auf seinen Wegen gehen, wenn wir nicht auf den Weg gehen, den er uns weist, dann geht er uns nach. Die Bibel verwendet hierzu das Bild des Hirten für Gott. Und wir lesen Hesekiel 34, Vers 12, wie ein Hirte seine Schafen sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen. Ich möchte nochmal Pavel Davidjuk zitieren, der in seinem Artikel zu dem grünen Rasen weiterschreibt. Manchmal wird unser grüner Rasen wichtiger als der Wille Gottes, der zwar diesen Rasen mit Regen bewässert und mit Sonnenschein wärmt, aber mehr von uns erwartet, als dass wir an diesem Geschenk hängen. Unser liebender himmlischer Vater kann uns jedoch korrigieren. Das ist oft schmerzhaft. Aber wenn wir den Willen Gottes annehmen, werden wir am Ende solcher leidvollen Erfahrungen Gottes Barmherzigkeit, Weisheit und Liebe erkennen. Egal, auf welchem Weg du dich befindest, Gott ist mit dir. Wir haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht mit den Weisen aus dem Morgenland. Dreimal losgehen. Wo Menschen sich auf den Weg des Glaubens machen, wird es auch zu Unsicherheiten und zu Zweifeln kommen. Aber Jesus kennt diese Situation und er ist mit dabei. Er hat uns selbst das zugesagt. Das ist der letzte Vers aus Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet am Ende sprechen. Himmlischer Vater, herzlich Dank dafür, dass du unsere Wege kennst. Und wir möchten dir sehr dafür danken, dass wir dein Wort haben, in dem wir erfahren dürfen, dass du wie ein Hirte bist, der seinen Schafen nachgeht. Hab Dank für deine Treue. Und wir möchten dir auch danken, Herr Jesus, für diese Zusage, dass du alle Tage bei uns bist und wir nicht alleine sind. Herr, herzlich Dank dafür. Amen.